Krieg kam dann ja tatsächlich und 1940 war Frankreich dann besetzt. Was hat sich, oder zur Hälfte zumindest erstmal besetzt?
Erstmal die Hälfte und dann später ganz.
Was hat sich für euch in dem Moment, in dem Frankreich Kriegspartei und besetzte Kriegspartei war, verändert? Zum Besseren, zum Schlechteren?
Also, das,
weil du bist dann ja quasi der Resistance auch beigetreten hast.
Ja,
den ganz, Franzosen ja. Gegen die
unser ganzes Kämpfe. Leben hat sich schlagartig verändert. Auch für die Franzosen, nicht nur für uns, auch für die Franzosen. Unser Leben verändert sich schlagartig. Denn noch wussten wir nicht alles, was auf uns zukommen wird, aber Frankreich war besetzt. Wir haben auf die Weise den Faschismus in Frankreich mit einer eigenen französischen Regierung mit an die Macht gebracht. Ich will nur sagen, für uns war es von vornherein klar, dass die, auf die Dauer die Franzosen das nicht ertragen werden, dass es einen Widerstand geben wird, wie er in allen besetzten Ländern gegeben hat. In Polen, in Jugoslawien, in Griechenland, in Holland, in Belgien, überall gab es ja Widerstandsbewegungen. Und die Widerstandsbewegungen, das ist ja das Großartige, endete in allen diesen Ländern mit dem Aufstand und mit der Art Selbstbefreiung, an der wir haben teilnehmen können. Ich habe an der Selbstbefreiung Frankreich Paris teilgenommen. Also jetzt will ich mal sagen, da war es für uns ganz klar, unter wir meine ich jetzt die organisierten, die politisch organisierten Emigranten. In Frankreich lebten 30.000 oder 40.000 deutsche Emigranten. Der größte Teil war gar nicht politisch, das waren so aus rassisch verfolgt, aber die gar nicht politisch organisiert. Ne? Um am Widerstand teilnehmen zu können, braucht man den Kontakt zu der Organisation, aber auch das Bewusstsein, man muss etwas dagegen tun. Und das umfasst ja nicht die 30.000, 40.000. Wir waren am Anfang ganz wenige, vielleicht einige hundert. Aber am Ende waren wir 3.000 bis 4.000, die Deutsche, die an der Resistance teilgenommen hatten. Und wenn du fragst, was haben wir gemacht in der Resistance, die militärisch ausgebildet waren, das waren solche, die in Spanien gekämpft hatten, die gingen zu den bewaffneten Gruppen, bei den Partisanen, als ganz Frankreich besetzt war, in den Pyrenäen, in den Alpen, in den Vogesen, im Massiv Central, nicht? Und in den Vogesen, wo ich war und so weiter, gab es den bewaffneten Widerstand mit der Partisanentaktik. Die Partisanentaktik bestand ja immer darin, dass sie eine offene Schlacht, Gefecht ausweichen, weil sie anderen ja immer in Übermacht sind. Die haben auch das, ne, die Waffen und die moderne Waffen, Panzer, Kanonen und so weiter, ne, ganz ausweichen, dass sie schlagartig überfallen, Konvois überfallen, auf die Weise sich Waffen erobern und dann sich zurückziehen, wenn die versucht werden, einzugreifen, ne, mit schweren Waffen und so weiter. Das nennt man so diese Partisanentaktik. Und das hat den Deutschen viel zu schaffen gemacht. Denn das hat insofern sie zu schaffen gemacht, dass es so Folge gehabt hat, dass sie, ich weiß nicht wie viel, ganze Divisionen nicht in Osten eingesetzt werden können. Die mussten in Frankreich, sind sie gebunden geblieben. Und das ist eine der Sinn dieser Partisanentaktik, von der Frau Versamti damit erreicht. Während ich zum Beispiel mit meiner Frau und andere uns zur Aufgabe gemacht haben, mit Flugblättern, die wir auf deutscher Sprache hergestellt haben, unterstützt natürlich von den Partisanen, von den französischen Widerstandsbewegungen, mit ihren Druckereien und mit ihren ganzen Organisationen, diese Flugblätter an die Deutschen ranzubringen und sie aufzufordern, Schluss zu machen mit dem Krieg, die Resistance zu unterstützen. Der Krieg ist ja längst verloren. Das war erst in einer Situation, Soldaten zu gewinnen, Kontakte aufzunehmen, Soldaten zu gewinnen, dass sie mit uns mitarbeiten. Und wenn ich will, ja, dabei haben die Frauen die entscheidende Rolle gespielt. Denn diese Arbeit habe ich einen großen Teil in Ostfrankreich organisiert, wobei ich auch da verhaftet wurde und gefoltert wurde. Ich war de facto zu Tode verurteilt, aber das ist eine andere Geschichte, die kann ich vielleicht erzählen, wie ich wieder entkommen bin. Aber wie konnte ich einen Soldaten rausfinden, der eventuell bereit wäre, uns zu unterstützen. Er muss ja wissen, was denkt er denn? Wenn ich so einen begegne, zum Beispiel du in Uniform, na sag mal, bist du gegen Hitler, bist du gegen den Krieg? Er weiß ja nicht, mit wem er es zu tun hat. Ne? Er kann ja ein Provokateur sein, hätte mich ja gleich verhaften können und so weiter. Wie mache ich das? Ne? Und so schauten sich aber nach Mädchen um. Die Mädchen bekamen sie noch und noch, also prostituierte und organisierte Bordells. Ne? Aber ein normaler Soldat und ein Offizier wollte auch eine normale Französin kennenlernen, Kontakt aufnehmen. Aber eine Französin, die hat sich geschämt, mit einem Soldaten sich zeigen zu lassen. Da haben wir zu unseren Mädchen gesagt, zum Beispiel unsere Frau, meine Frau hat dabei mitgewirkt, haben wir zu unseren Mädchen gesagt, lasst euch ansprechen, kommt mit ins Gespräch. Und gegenüber so einem Mädchen machen sie ja aus ihren Herzen keine Mördergrube, da sagt er schon, was er denkt. Wenn sie zum Beispiel sagt, Hitler bald kaputt, wie er so reagiert, der Krieg nichts gut und so. Ne? Und wenn sie spürt, er ist gegen Hitler und gegen den Krieg eingestellt, dann haben sie sich mit dem wieder verabredet. Ich habe sogar hier mitgebracht, ich kann es euch mal rumgehen lassen, solche Flugblätter, die wir herausgegeben haben. Und dann, wenn sie gemerkt hat, mit dem kann man was anfangen, dann haben sie sich mit dem erst wieder verabredet. Und bei irgendeinem nächsten Treff, ganz vorsichtig, das Flugblatt zeigt, so, sie hat es auf der Straße gefunden, weiß ja nicht, was das ist, wie er auf so ein Flugblatt reagiert. Und wenn sie bei mehreren Treffen überzeugt ist, mit dem kann man was anfangen, dann hat sie sich offenbart und hat gesagt, ich höre zur Resistance, hilfst du uns. Und so haben wir Soldaten, Offiziere gewonnen. Und ihr werdet es nicht glauben, sogar den kommandierenden Offizier von Paris. Der hieß, ich finde mir gerade den Namen nicht ein, ein Adliger, der zum Kreis des 20. Juli gehörte. Mit dem haben wir Kontakt gehabt und der hat schon am Vorabend, am 20. Juli in Paris, die Gestapo und die SS verhaftet, ins Gefängnis gesteckt, am Vorabend, am 20. Juli, am Vorabend, und wollte dann ein Gerichtsurteil abhalten und am anderen Tag die Spitze der Gestapo zu Tode verurteilen und erschießen. Soweit ist er mit uns gegangen. Ne? Und wir haben erst nachher erfahren, dass es ein Vetter ist von Stauffenberg, und hat sicher mit gerechnet, dass das Attentat geglückt ist. Er ist am weitesten gegangen. Ich will mal so ein Beispiel. Ne? Ja. Und das haben wir nur durch die Frauen. Wenn ihr mal fragt, wie sind wir an den rangekommen, auch über unsere Mädchen. Denn der Chauffeur hat sich nach Mädchen umgeschaut und der Mädchen, dieser Chauffeur hat unsere Flugblätter bekommen und die erkannte ja die Gesinnung seines Chefs. Die hat er ihm gegeben, da hat er eines Tages den Wunsch geäußert, mit uns Kontakt aufzunehmen und hat mit uns zusammengearbeitet und war mit der Losung einverstanden, den geordneten, bewaffneten Rückmarsch der deutschen Truppen hinter die deutsche Reichsgrenze und was sich in den Weg stellt, wird niedergekämpft, Hitler wird gestürzt und so weiter. Das haben wir auch schon mit einem Offizier, da war nicht nur der Einzige, der ganze Stab war damals bereit mitzumachen. Also das war die Arbeit, das war eine enorme Arbeit, die der Resistance viel geholfen hatte. Und das ging nur über den Widerstand ohne die Frauen. Ich will mal was sagen, man muss sagen, die Rolle der Frauen. Wenn ich durch die Straße gegangen bin, durch Paris oder in dieser Zeit, ne, bin ständig angehalten worden. Abgetastet, was ich bei mir habe, muss meine Papiere zeigen. Die waren ja immer falsch, immer französische Papiere und so weiter. Ne? Da war ich immer froh, wenn ich durch die Razzia gekommen bin. Ne? Da hatte ich nichts bei mir. Aber wir mussten, Waffen mussten transportiert werden. Es waren ja Überfälle organisiert. Die mussten an Ort und Stelle hingebracht werden, die Aktion durchführen. Wer hat sie hingebracht? Die Frauen. Aber die Frauen wirkten ganz anders. Die haben ihre Einkaufskörbe, da hingen die Karotten raus, der Salat raus, als wenn sie gerade vom Markt kamen. Manche haben sogar ihren Kinderwagen geholt, die waren damals so hoch gebaut. Ne? Da haben wir ein Geheimfach drin, da wurde das Zeug da drin und so kamen sie auch viel leichter durch die ganze Razzia. Ich will eine Geschichte erzählen von meiner Schwester, ein bildhübsches Mädchen. Meine Schwester kriegt den Auftrag, einen Koffer, ich weiß nicht, was da drin war, Flugblätter oder Waffen, ins Land zu bringen, irgendwo in die Provinz. Und steigt dann in dem Bahnhof aus, wo sie erwartet wird. Mit dem Koffer. als sie aussteigt mit den anderen, eine Razzia. Jeder wird kontrolliert, was er bei sich hat. Sie konnte nicht mehr zurück, weil inzwischen der Zug ja schon weggefahren war. Hätte sich ja verdächtig gemacht. Ne? Sie sagt, glaubt, jetzt ist das Ende. Ganz klar. Ne? Wenn die meinen Koffer öffnen, was mache ich da? Ja. Aber zufällig sind aus dem Zug auch so einige Soldaten, deutsche Soldaten, Offiziere ausgestiegen. Und einer von ihnen sieht ein junges, hübsches Mädchen mit einem schweren Koffer. Bietet sich als Kavalier an, nimmt ihr den Koffer ab und geht mit ihr durch die Razzia. Also ich sage mal, mir hätte sowas nicht passieren können. Ja, das macht nur uns. Ja, ich will mal ein Beispiel bringen, wie das so war, was sie organisiert hat aber wenn ihr so die Partisanentätigkeit in illegalen Kampf verfolgt, so in Jugoslawien oder vor allem in Italien, war ich auch in der letzten Phase, da war das immer dasselbe, wir alle singen das hohe Lied über ihre Frauen im Widerstand und die da gar nicht denkbar gewesen wären. Ne?